Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Natalia kommt aus der Nähe von Kiew. Fast 2 Jahre lang hat sie mit ihrem kleinen Sohn in der Wohnung einer Freundin von mir mitgewohnt. Nach einiger Überlegung und tief erschüttert von dem großen Leid der geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine, hatte meine Freundin im Sommer vor 2 Jahren ein Zimmer in ihrer Wohnung geräumt und Natalia und ihrem Sohn Unterschlupf gewährt. Ich kann helfen, also tue ich das. Das war ihre Begründung, ihre Auslegung von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was für ein paar Monate gedacht war und was mit viel gutem Willen, viel Humor und gegenseitigem Lernen der Sprache begann, wurde zunehmend zu einer Belastungsprobe für beide Seiten. Schnell eroberte das Kind das Wohnzimmer und den Garten. Überall lag Spielzeug herum. Es wurde sehr viel gekocht und die Wach- und Schlafrhythmen der Menschen in dieser Wohnung waren ziemlich verschieden. Meine Freundin musste erleben, dass im Lauf der Zeit immer weniger Freunde zu ihr zu Besuch kamen, weil es in der Wohnung so turbulent zuging. Und sie selbst hat sich zunehmend weniger bei sich selbst zu Hause gefühlt. Seit Juni diesen Jahres hat Natalia eine eigene Wohnung und meine Freundin erobert sich ihre Wohnung zurück. Beide sind erleichtert. Erleichtert, dass das Zusammenleben auf engem Raum vorbei ist. Beide haben viel über sich gelernt in dieser Zeit, über Kulturunterschiede und darüber, wie man einander hilft. Und wie Natalia und meiner Freundin ging es vielen Menschen in unserem Land. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses jüdisch-christliche Gebot hat zu viel Unterstützung und zu viel Engagement für Geflüchtete bei uns geführt. Und immer wieder mussten Hilfswillige feststellen, dass ihre Kraft knapp wird, dass die Nerven immer wieder dünner werden, ja, dass es auch Stress in der eigenen Familie mit Nachbarn oder Freunden gibt und dass dadurch eine Fülle von sehr unterschiedlichen Gefühlen in ihnen tobt. Sie bewegt das Leid der Geflüchteten, diese schrecklichen Bilder aus den Kriegsgebieten, auch die Wut auf diesen unsinnigen und überflüssigen Krieg. Und es bewegt sie der Wunsch, all der Gewalt und dem Hass etwas entgegenzusetzen. Die, die helfen, kennen auch die Enttäuschung über so manche nicht ganz verständliche Reaktion der Geflüchteten. Und sie kennen auch die Frustration über die eigenen Grenzen. Was viele Engagierte in den letzten Monaten erlebt haben, das kennen auch Mitarbeitende aus der Diakonie gut. Nächstenliebe leben, das ist ihr Anspruch und ihre Motivation. Und das wird oft zerrieben durch zu wenig Personal, durch viele bürokratische Anforderungen, durch die eigene Erschöpfung und spätestens seit Corona auch durch die Anspannung im Team. Nächstenliebe, das beschreibt eine Haltung. Sie ist geprägt durch offene Augen für die Not eines anderen Menschen. Zu dieser Haltung gehört auch Achtung und Respekt vor dem Willen und den Wünschen des Gegenübers. Nächstenliebe heißt nicht, ich weiß, was für dich gut ist, sondern sag du mir, was ich dir tun soll. Zur Nächstenliebe gehört die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse eines anderen Menschen einzulassen und dabei zumindest vorübergehend die eigenen Wünsche nicht an die erste Stelle zu setzen. Mit dieser Haltung ist Nächstenliebe ein radikales Gegenprogramm zu einer Haltung, die andere Menschen vor allem als Bedrohung sieht und sie eher mit Abwehr oder mit Spott oder auch hasserfüllt behandelt. Ist Nächstenliebe eine Überforderung? Wo hat sie ihre Grenzen? Über diese Frage wird in Deutschland immer wieder diskutiert. Die einen belächeln das Engagement der sogenannten Gutmenschen. Die anderen sehen soziale Berufe als Dienstleistung, die ja bezahlt wird und auf die sie einen Anspruch haben. Das ist zwar richtig, und es ist auch eine Errungenschaft in unserem Land, aber trotzdem braucht es in sozialen Berufen eine Haltung des Respekts und der Mitmenschlichkeit, also eben der Nächstenliebe, auch um immer wieder die Kraft zu haben, sich auf andere Menschen und ihre Bedürfnisse einzulassen und damit eben zumindest für einige Zeit eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Und wer mit dieser Haltung in sozialen Berufen arbeitet, der erlebt, dass Nächstenliebe keine Einbahnstraße ist. Es kommt unendlich viel zurück. Dankbarkeit, geteilte Freude, Sinnerfüllung. Und trotzdem werden Stimmen laut, die klar begrenzen, wer da Nächster ist und wer nicht. Kürzlich las ich, Nächstenliebe ist grundsätzlich begrenzt auf Deutschland. Die Nächstenliebe ist keine Fernstenliebe. Es geht dabei um den, der mir am nächsten ist. Ich verweise auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er kümmert sich um den, dem er auf seinem Weg begegnete. Für mich geht es daher zuerst um die Menschen in meiner Stadt. So, mit diesen Worten, interpretiert ein AfD-Politiker, der sich ausdrücklich als Christ bezeichnet, das Evangelium für diesen Sonntag. Aber er übersieht, dass es zum Clou dieser Geschichte gehört, dass der Samaritaner als Fremder sich um einen Menschen aus einem anderen Volk kümmert, um einen Menschen, den er überhaupt nicht kennt und dem er danach vermutlich auch nie wieder begegnet. Und diese Begegnung zwischen dem Samaritaner und dem Mann, der unter die Räuber gefallen war, sie findet in der Wüste zwischen Jericho und Jerusalem statt und nicht am Gartenzaun zum Nachbarn. Auch in unserem Predigttext aus dem Heiligkeitsgesetz im dritten Buch Mose, Kapitel 19, den wir als alttestamentliche Lesung gehört haben, auch da heißt es, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. An vielen Stellen in der Bibel wird deutlich, Nächstenliebe gilt nicht nur den eigenen Volksgenossen, sondern auch den Geflüchteten und Hinzugekommenen. Und das Heiligkeitsgesetz liefert dafür eine klare Begründung. Denn auch du warst fremd. Das spielt auf die Schlüsselerfahrung des Volkes Israel an, das in Ägypten in der Sklaverei gelebt und das auch später in Babylonien im Exil war. Martin Buber hat das Gebot der Nächstenliebe etwas anders übersetzt als Martin Luther. Er sagt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das ist das eine Bein, auf dem das Gebot der Nächstenliebe steht. Es ist letztendlich wie die goldene Regel, ein Handeln auf Gegenseitigkeit. Ich behandle andere so, wie ich auch behandelt werden möchte. Das Gebot der Nächstenliebe im Heiligkeitsgesetz steht aber noch auf einem zweiten Bein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Aus der besonderen Beziehung zu Gott leitet sich auch ein besonderer Umgang mit anderen Menschen ab. Das Heilig meint hier nicht, dass wir alle Heilige sein sollen, die ihr Leben aufopfern und sich verleugnen. Es geht vielmehr um eine Lebensführung, die geprägt ist von der Beziehung zu Gott in allen Aspekten des Lebens. Und das beschreibt das Heiligkeitsgesetz ausführlich, in dem, was Menschen essen, wie sie ihr Leben gestalten und eben auch, wie sie handeln. Jesus hat das aufgegriffen und zugespitzt, indem er das Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, zum wichtigsten Gebot erklärt hat. Die Basis für diese Liebe zu Gott und zum Nächsten ist Gottes Liebe für uns. Sie macht uns die Herzen und die Hände frei für die Liebe für andere. Das war Martin Luther besonders wichtig. Und er beschreibt das ausführlich in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Diese Freiheit besteht gerade darin, für den anderen da zu sein, weil Gott für mich sorgt. Und Jesus Christus legt noch eine andere Spur für das liebevolle Handeln am Nächsten. Da, wo wir Hungrige speisen, wo wir Durstigen zu trinken geben, wo wir Geflüchtete aufnehmen oder Kranke besuchen, da handeln wir an Christus selbst. Er begegnet uns in all diesen Menschen. Damit wird die Hilfe für andere zum Ort der Begegnung mit Gott. Und das ist keine religiöse Überhöhung, sondern das ist ein Hinweis, wo Gott zu finden ist, nämlich da, wo Menschen in Not sind, auf der Seite von Menschen, deren Leben von Armut oder Diskriminierung oder einer konkreten Notlage geprägt ist. Daran erinnert uns der Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium. Doch wo ansetzen und wo aufhören angesichts der Fülle an Notlagen, angesichts dieser großen Wellen von Hass und Gewalt in diesen Tagen? Gibt es da überhaupt ein Genug? Auch Jesus kannte Erschöpfung in seinem Tun. Auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um neue Kraft für seinen Auftrag zu tanken. Und auch ihm begegnet die Frage nach den Grenzen der Nächstenliebe. Wer ist mein Nächster? Diese Frage des Schriftgelehrten, sie ist ja nicht dumm, sondern sie ist realistisch angesichts unserer begrenzten Ressourcen und knapper Kassen und der überbordenden Not. Also, wem müssen wir helfen und wo ist Schluss? Jesus beantwortet diese Frage mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dem Evangelium für diese Woche. Wir haben es gehört. Für mich stecken in dieser Geschichte verschiedene Antworten. Zum Ersten, Jesus beantwortet die Frage des Schriftgelehrten, wer ist mein Nächster, nicht. Er dreht die Frage um und er wechselt die Perspektive. Wer wurde dem zum Nächsten, der unter die Räuber gefallen war? Er fragt also nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem werde ich zum Nächsten? Zum Nächsten werden braucht eine konkrete Notlage und es braucht vor allem Augen. Augen, die sehen und sich berühren lassen von dem, was sie sehen. Das wird in der Geschichte wunderbar erzählt. Der Priester kommt, sieht und schaut weg und geht weiter. Der Levit kommt, sieht, schaut weg und geht weiter. Der Samaritaner kommt, sieht und es berührt ihn, es dreht ihm die Eingeweide praktisch um und dann muss er handeln. Und genau das lässt den Samariter zum Nächsten werden. Die Frage nach dem Nächsten, sie lässt sich also nicht theoretisch klären, auch nicht durch Obergrenzen oder durch die Begrenzung der Hilfe für bestimmte Gruppen. Jesus verweigert sich solchem Denken. Und doch liefert die Geschichte ein paar Hinweise, wie wir eine Balance finden zwischen der Hinwendung zum Nächsten und der notwendigen Selbstsorge. Der Samariter tut das Notwendige, das, was Not wendet. Er verbindet die Wunden, er schafft den Verletzten aus der Gefahrenzone und er findet einen Ort, an dem ihm weitergeholfen wird. Das tut er und dann zieht er seines Weges. Er unterbricht seine eigene Reise nur so lange, wie es nötig ist, um Ersthilfe zu leisten. Er gibt seine eigenen Pläne nicht völlig auf. Und das ist wichtig, denn damit schafft er keine dauerhafte Abhängigkeit zwischen dem, dem er hilft, und sich selbst. Und er verliert auch seine eigenen Anliegen nicht ganz aus dem Blick. Er hilft übrigens auch professionell mit dem, was er hat. Wein desinfiziert Wunden und Öl stoppt die Blutung und hilft, dass die Wunden sich schließen. In der Diakonie diskutieren wir viel darüber, dass es nicht genügt, den Menschen von der Straße zu holen und zu versorgen. Wenn wir dauerhaft und nachhaltig helfen wollen, dann geht es auch darum, diese Straße sicherer zu machen und die Ursachen zu beseitigen, die Menschen zu Räubern werden lassen. Und darum bleibt der Kampf gegen Fluchtursachen, die Arbeit für Klimaschutz und die Bildung gegen Hunger und Armut ein sinnvoller Ausdruck, eine sinnvolle Form von Nächstenliebe. Genau das tut Brot für die Welt, indem Schulen gebaut werden für Jungen und Mädchen, indem Menschen landwirtschaftlich beraten werden, um mit veränderten Klimabedingungen umzugehen, indem Frauen Kleinkredite bekommen, durch die sie ihre Familie ernähren können, indem sie handeln oder handwerklich oder landwirtschaftlich produzieren. Und darum gehören Diakonie und Entwicklung zusammen, denn beide sind Ausdruck von nachhaltiger Nächstenliebe. Und darum ist es politisch kurzsichtig, gerade in der Entwicklungshilfe zu kürzen. Fehlende Unterstützung jetzt stärkt strukturelle Ungleichheiten und genau das sät die Gewalt, die Kriege und die Fluchtursachen von morgen. Auch im Blick auf den Hass und die Aggression, die wir in unserem Land in diesen Tagen gerade wieder in Solingen erleben, will ich deutlich machen: Nächstenliebe ist nicht eine naive Haltung von ein paar unverbesserlichen Gutmenschen. Die, die vor allem an sich selbst denken, die sind nicht besser dran. Denn wenn alle meine Beziehungen nur von Berechnung und Eigennutz, ja, von der Angst, selbst zu kurz zu kommen, geprägt sind, dann führt das in eine kalte, in eine gnadenlose und letztlich in eine beziehungslose Welt. Und in so einer lieblosen Gesellschaft möchte ich zumindest nicht leben müssen. Nächstenliebe gibt ohne Berechnung. Und genau das entwaffnet und entfeindet. Nächstenliebe gestaltet Respekt und Solidarität als Fundament des Zusammenlebens. selbst da, wo solches Handeln nicht erwidert und manchmal ausgenutzt wird. Denn Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dafür stehen wir als Christinnen und Christen. Darum ringen wir auch im Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Damit fordert uns unser Gott, weil er uns auffordert, das uns Mögliche zu tun. Aber auch nicht mehr als das. Würdest du das mit Natalia wieder machen? Habe ich meine Freundin vorgestern gefragt. Ja, würde ich, aber besser begleitet, hat sie mir geantwortet. Und auch dafür braucht es die Diakonie, dass wir die gut begleiten, die für andere da sind. Und der Friede Gottes, der weiter ist als all unsere Vernunft, der Stärke unsere Herzen und Sinne, unsere Liebeskraft und unsere Hoffnung. Amen.